Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir beginnen den heutigen Themenreigen mit der Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Kirsten Boye. Sie ist eine der renommiertesten, erfolgreichsten und auch vielseitigsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Die gebürtige Hamburgerin hat seit ihrem Erfolgsdebüt Paule ist ein Glücksgriff 1985 weit über 100 Bücher veröffentlicht, die in diverse Sprachen übersetzt wurden und sich auch als Audiofassungen, Kinofilme oder Animationsserien sehr großer Beliebtheit erfreuen und im In- und Ausland vielfach ausgezeichnet wurden. Ihrer Feder entstammen zahlreiche Einzeltitel sowie auch Buchreihen, wie zum Beispiel Möwenweg, Sommerbee und Ritter Tränk, um nur so ein paar zu nennen. Ich könnte die Reihe wirklich noch endlos vorführen. Heute erfahren wir mehr über ihr neues Buch Heul doch nicht, du lebst ja noch, erschienen am 8. Januar. Und dazu sage ich herzlich willkommen, vermutlich nach Hamburg, liebe Kirsten Boye.
Ja, hallo, guten Abend. Das ist ja fast schon peinlich.
Ja, aber deswegen sag ich's ja, weil wenn man die Gäste hier selber fragen würde, dann würden die ja die Hälfte immer so aus pietätvollen Gründen verschweigen. Und ich hoffe, du bist uns heute aus der Stadt zugeschaltet, in der du auch geboren wurdest, lebst und deren Ehrenbürgerin du auch seit 2019 bist.
Ja, da bin ich tatsächlich. Wir reisen ja jetzt alle nicht so viel.
Ja, genau, aber also gut. Hamburg ist doch aber auch schön, um einfach mal zu sagen, da kann man es doch ganz gut aushalten. Und schießliges Wetter ist da um diese Jahreszeit ja sowieso immer. Da ist es dann wahrscheinlich, da ist Corona dann nur noch so ein kleines obendrauf quasi. Du bist, ich höre auch gleich auf mit der Lobhudelei, aber ich möchte es einfach auch erwähnen, auch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Du hast den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises fürs Gesamtkunstwerk schon erhalten. Ich bin sehr froh, dass du trotzdem weiterschreibst. Viele, viele andere Auszeichnungen und das fand ich wirklich toll, in Freiburg ist eine Schule nach dir benannt. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden interviewt, nachdem eine Schule benannt wurde. Wie fühlt sich das an und wie passiert sowas?
Großartig, ganz groß. Und es ist übrigens, jetzt gebe ich aber doch mal an, es ist die vierte Schule, die nach mir benannt ist. Oh. Also natürlich fühlt sich das toll an. Ich war früher selbst Lehrerin und insofern weiß ich, was dem vorausgehen muss. Da muss ja die Schule zustimmen, die LehrerInnen, die Eltern, die Kinder. Und dann geht es noch seinen Gang durch die Behörden. Also ja, also das hat mich jedes Mal wahnsinnig, wahnsinnig gefreut. Und in diesem Fall übrigens freut es mich doppelt und dreifach, weil die Schule in Freiburg auch noch eine Sprachheilschule ist. Und da finde ich es besonders großartig.
Das ist dann quasi nochmal besonders. Wir reden aber trotzdem jetzt mal etwas ausführlicher über das neue Buch Heul doch nicht, du lebst ja noch. Es erzählt die Geschichte von den drei Jugendlichen Traute, Hermann und Jakob in einer Woche des Jahres 1945, kurz nach Kriegsende, im komplett zertrümmerten Hamburg. Das wäre meinerseits die ganz kurze sachliche Zusammenfassung. Wie beschreibst du das Buch in deinen Worten und worum es dir dabei geht?
Ich würde genauso anfangen. Und es geht mir dabei darum zu zeigen, wie unglaublich schwierig für Jugendliche zu der Zeit die Situation war. Es hatte sich ja politisch alles geändert, aber plötzlich erfuhren sie dann, dass ihre, oder sollten sie glauben, das haben sie ja zu Anfang gar nicht geglaubt, dass alles, was sie bisher an Überzeugungen hatten, Lügen waren, dass das, was sie bis dahin für Lügen gehalten hatten, die Wahrheit war, dass die Erwachsenen sie belogen hatten in allen möglichen Fragen. Also die sind ja total verunsichert worden durch das Kriegsende. Und das in einem Alter, ich denke, die Pubertät ist sowieso das Alter, wo man am stärksten verunsichert ist im ganzen Leben. Und dazu dann noch das. Und dann war das natürlich auch eine Zeit des extremen Mangels. Also erstmal ist Hamburg die Stadt Deutschlands, die am stärksten durch Bomben zerstört wurde. Allein in vier Nächten 1943 ist die Hälfte des gesamten Wohnraums zerstört worden, 30 Krankenhäuser, 300 Schulgebäude. Und am Ende des Krieges war überhaupt nur noch ein Viertel aller Wohnungen unzerstört. Das heißt, die hatten da schon ganz, ganz Fürchterliches hinter sich. Und jetzt gab es auch nur noch so wenig Wohnraum. Und Traute, also eine dieser Jugendlichen, lebt in einer der wenigen erhaltenen Wohnungen und erlebt die Einquartierung einer ostpreußischen Familie. Das ist sozusagen ihr Thema in diesem Buch. Einquartierung und Flüchtlinge war ja damals ein großes Thema. Hermann, der war Führer bei der Hitlerjugend und auch sehr, sehr überzeugt, wie ich vermute, die allermeisten Jugendlichen damals. Die haben ja nichts anderes kennengelernt in der Schule, im Rundfunk, in der Wochenschau. Und jetzt plötzlich soll das alles nicht mehr gelten. Er hat nicht mehr diese großartige Rolle. Vor allen Dingen ist sein Vater aber mit aus dem Krieg gekommen und zwar doppelt Bein amputiert. Also der hat keine Beine mehr. Und Hermann muss sich um den Vater kümmern. Er muss ihn zur Toilette tragen zum Beispiel, weil der Vater natürlich all das nicht mehr alleine kann. Für den stürzt wirklich eine Welt zusammen. Und der dritte Jugendliche ist Jakob, dessen Mutter Jüdin ist und dessen Vater aber ein nicht jüdischer Deutscher war, also ein Kind aus so einer sogenannten Mischehe. Und Jakobs Mutter ist noch ganz am Ende des Krieges im Februar 1945 mit dem letzten Transport aus Hamburg, den es tatsächlich gegeben hat, nach Theresienstadt gekommen. Und Jakob hat sich seitdem versteckt und lebt auch jetzt, also 6 Wochen nach Kriegsende, immer noch in einer Ruine, relativ weit oben, wo man ihn nicht sieht. Und er selbst weiß noch nicht mal, dass der Krieg zu Ende ist, weil der Nachbar, der ihn bis dahin versorgt hat, ihm das nicht erzählt hat. Der hat eigene Gründe dafür, warum er es ihm nicht erzählt hat. Und plötzlich bleibt der Nachbar aus. Jakob muss sich um Nahrung für sich selber kümmern und begegnet nun diesen anderen Kindern.
Das gibt mal so ein bisschen vor, was dann so der Anfang des Buches ist oder die Ausgangssituation, in denen wir diese drei so treffen. Liegen diesen Figuren echte Personen und Schicksale zugrunde oder wie bist du da vorgegangen?
Ich bin eigentlich mehr danach gegangen, welche Aspekte und Themen dieser direkten Nachkriegszeit ich erzählen wollte und habe die Figuren dafür dann entwickelt, also eben Traute mit dem Thema Einquartierung. Das Thema Hunger ist im Grunde auch ihr Vater ist Bäcker. Es gibt Essen nur aufgrund von Lebensmittelmarken, die nie ausreichen. Das waren damals pro Person nicht mal 1000 Kalorien, die jemandem zustanden. Dieses Thema Väter, die entweder gar nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen sind oder versehrt, es hieß ja damals Kriegsversehrte, das war ja auch ein riesengroßes Thema. In meiner Kindheit habe ich noch, also ich bin ja erst 5 Jahre später in Hamburg geboren, habe ich ja noch immer mit Männern, mit Beinprothesen, Armprothesen und so weiter gelebt. Das war für uns in unserer Kindheit ja selbstverständlich. Und Jakob habe ich dann ganz unbedingt gebraucht, weil ich nicht nur das Leid der ich wollte das Leid der deutschen Bevölkerung am Ende dieses Krieges zeigen, um zu sagen, so endet ein unmenschliches System. Also auch die geglaubt haben, die Herrenmenschen zu sein, die sind am Ende ganz klein und es geht ihnen ganz schlecht. Aber ich wollte eben nicht nur das Leid der deutschen Bevölkerung zeigen, sondern das muss ja in den Kontext gestellt werden. Und die Figur des Jakob hat mir dann die Chance gegeben, auf die Shoah einzugehen. Und das war für mich beim Schreiben unglaublich spannend, weil ich da recherchiert habe, wie es den sogenannten Mischlingen ersten Grades oder den Mischehenfamilien zwischen 33 und 45 gegangen ist und auch ganz konkret in Hamburg. Es gibt dazu großartiges Material und ich habe manchmal nicht weiterlesen können. Also man möchte sich ja nicht vorstellen, dass in der eigenen Stadt oder in Straßen, durch die man immer wieder geht, all diese Dinge passiert sind. Aber dafür habe ich dann den Jakob gebraucht.
Da haben wir eine schöne Ausgangssituation, finde ich. Und wie du da vorgegangen bist, wie du es geschrieben hast und wie es überhaupt ist, für Menschen zu schreiben, die jünger sind als du, die dir aber offensichtlich so sehr am Herzen liegen und über Sachen, du hast es selber schon erzählt, die du nicht selbst erlebt hast und wahrscheinlich dann auch viel recherchieren musstest, das besprechen wir alles nach ein wenig Musik von Boys Noize. Hier ist Love and Validation und danach geht's in die zweite Gesprächsrunde mit Kirsten Boye zu ihrem neuen Buch Heul doch nicht. Du lebst ja noch. Soweit also Boys Noise und damit zurück zu meiner Gesprächspartnerin Kirsten Boye. Wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben, ich erwähne das sehr, sehr gerne, weil ich bin stolz und froh, dass sie Zeit und Lust für ein Gespräch hatte über ihr neues Buch Heul doch nicht, du lebst ja noch. Sie ist Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin. Sie ist eine der renommiertesten, erfolgreichsten und auch vielseitigsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin und hat sich ja offensichtlich bewusst entschieden, mit ihrem neuen Werk mal was für junge Erwachsene zu schreiben. Der Verlag hat ab 14 Jahren gekennzeichnet. Kirsten Boye selbst hat in einem Interview gesagt, sie denkt, es ist geeignet für junge Menschen ab 12. Kirsten, wie kam die Geschichte überhaupt zu dir? Was war der Auslöser, gerade jetzt, gerade diese Geschichte zu schreiben?
Am 8. Mai 2020 war ja das 75. Jubiläum des Kriegsendes. Und da ist durch die Medien unglaublich viel gegangen, auch übrigens unglaublich viel an Bildmaterial, die Trümmergrundstücke, überhaupt, ja, also doch sehr viel, was bei mir vor allen Dingen dann wieder die Erinnerung an all diese Erzählungen und Gespräche meiner Eltern, meiner Verwandten, meiner Nachbarn geweckt hat. Das hat ja in der Zeit meiner Kindheit eine große Rolle gespielt. Natürlich haben sich die Erwachsenen nachträglich über diese für sie ja auch eindringlichste und fürchterlichste Zeit ständig unterhalten. Und natürlich haben sie uns Kindern auch davon erzählt. Und das ist dann alles wieder wach geworden und wieder hochgekommen bei mir. Und ich dachte, das ist eine Zeit, über die für Jugendliche noch nicht, zumindest noch kaum geschrieben worden ist. Und ich fand, es könnte nicht schaden.
Ja, das ist eine schöne Erklärung dafür und aber auch ein ganz richtiger Gedanke, finde ich. Inwiefern ist das für dich anders? Arbeitest du anders, wenn du weißt, das Resultat ist ein Buch für kleine Kinder oder eben wie jetzt für junge Erwachsene? Gehst du da ganz anders ran oder macht das für dich gar keinen Unterschied?
Also das macht beim Schreiben, ja, das macht die ganze Zeit einen Unterschied. Das Tolle ist ja wirklich, dass ich schreiben kann für Kinder von 3 bis 14 oder 16. Also dann sind es natürlich Jugendliche. Eigentlich habe ich zunächst immer eine Planungsphase. Bei manchen Büchern habe ich eine Recherchephase. Und ich habe aber immer im Hinterkopf, vielleicht nicht das Alter der Kinder, aber den Entwicklungsstand. Mhm. Also der unterscheidet sich ja von Kind zu Kind. Und du hast eben gesagt, der Verlag sagt ab 14, ich könnte es mir auch schon jünger vorstellen. Das hängt ja immer vom jeweiligen Jugendlichen ab. Eltern Absolut. Können das oft ganz gut einschätzen, ob das schon geht oder noch nicht. Und diesen Entwicklungsstand habe ich beim Schreiben immer im Hinterkopf. Anders kann ich das nicht beschreiben. Mhm. Und der spielt eine Rolle in der Planungsphase und der spielt vor allen Dingen eine Rolle beim Schreiben. Und das macht es für mich auch wirklich immer so spannend.
Okay, du hast also quasi die dir selbst gestellte Aufgabe die ganze Zeit beim Arbeiten im Kopf, obwohl das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof klingt, aber dann kann man sich es ein bisschen besser vorstellen. Ich habe mich trotzdem gefragt und das ist die, im Prinzip war das gerade eine hinführende Frage zu dem, was mich wirklich beschäftigt hat heute. Wie erreicht man sprachlich heutige junge Menschen, die ja ganz gerne abgeholt werden in ihrer eigenen Sprache, in irgendwas, was ihren Lifestyle berücksichtigt und so. Und du kommst denen jetzt mit so einer Geschichte von vor 80 Jahren und den damals herrschenden komplett anderen Lebensumständen. Wie machst du das? Also welche Gedankengänge gehen dem voraus, wenn du anfängst, das zu schreiben? Wie bist du dir sicher, dass du die auch abholst, alle?
Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Mhm. Das wäre ja total arrogant, wenn ich das annehmen würde. Ich versuche es einfach so gut ich kann. Also natürlich hat es ein Buch, das in einer Zeit spielt, mit der sie überhaupt nichts zu tun haben und vielleicht auch gar nichts zu tun haben wollen. Das liegt für die eben so weit zurück wie, was weiß ich, napoleonische Kriege oder so. Das ist ja überhaupt nicht ihre Geschichte. Natürlich werden sie so ein Buch nicht mit einer großen Leidenschaft in die Hand nehmen, könnte ich mir vorstellen, viele von Ihnen. Wenn die Jugendlichen überhaupt lesen, dann lesen sie ja ganz gerne Fantasy, Romantasy, solche Geschichten. Und das hat diese Geschichte natürlich überhaupt nicht anzubieten. Und ich hoffe einfach durch die Möglichkeit der Identifikation mit diesen Jugendlichen, die natürlich eine andere Sprache sprechen als sie und die vor allen Dingen ein vollkommen anderes Bewusstsein haben als sie. Aber über diese Identifikation und eine gewisse Emotionalität, die damit ja zusammenhängt, die Jugendliche dann, Jugendlichen reinzuziehen. Und ich habe, das sage ich jetzt gleich mal dazu, ich habe heute eine Mail gelesen, die eine Mutter geschrieben hat, deren Tochter den ganzen Sonntag das Hörbuch gehört hat.
Ja, das gibt's ja auch schon. Mhm.
Und sie wollte das Buch nicht lesen, sie wollte auch das Hörbuch nicht hören. Und die Mutter hat dann gesagt, ach, du musst doch sowieso dein Zimmer aufräumen, dabei kannst du auch mal reinhören. Und die hat dann tatsächlich das bis zur letzten Zeile angehört. Und da habe ich dann eben doch die Hoffnung, dass man längst nicht alle Jugendlichen, das tut man mit keinem Buch, aber dass man Jugendliche erreichen kann.
Mhm. Ja, vielleicht ist es eine Frage der guten Empfehlung oder Präsentation seitens der Eltern, der Geschwister, der Tanten, Onkel, Omas, Opas, wie auch immer. Dir geht's ja sehr viel und gerne um den Dialog mit deinen LeserInnen. Und ich habe heute, und es hat mich kein Stück überrascht, gelesen, dass du eigentlich immer, wenn du Lesungen gemacht hast, solange das möglich war, gerne anschließend Fragen von deinen Fans beantwortet hast und da in den Dialog getreten bist. Und ehrlich gesagt ist es auch so, dass viele Bücher überhaupt nur noch eine Fortsetzung gekriegt haben irgendwie, weil sich deine Leser und Leserinnen das so gewünscht haben. Wie gehst du jetzt damit um? Hast du irgendeinen Weg gefunden, das zu kompensieren, dass dieser Lesereisenkontakt ja offensichtlich aktuell fehlt?
Also tatsächlich fällt mir das sehr schwer. Mhm. Das fehlt mir wirklich enorm, diese Jugendlichen und Kinder live zu sehen. Ich habe sehr viele Lesungen gemacht über digitale Plattformen. Da gibt es ja gute Möglichkeiten. Und der Vorteil ist, sie können überall lesen. Also ich habe in Bulgarien und in London und in Frankreich gelesen, alles digital. Das hätte ich in so kurzer Zeit per Reise gar nicht machen können. Aber eben auch relativ viel in Deutschland, also an deutschen Schulen oder Büchereien oder was auch immer. Und das funktioniert erstaunlich gut, aber es fehlt natürlich dieser wirklich direkte Kontakt. Ja. Das ist, also ich glaube, das wissen wir alle nach 2 Jahren. Wir sind dankbar, dass sowas überhaupt möglich ist, aber es ist eben doch nicht.
Überhaupt, es ist nicht dasselbe.
Nee, überhaupt nicht. Und das fehlt mir sehr und ich lerne ja auch wahnsinnig viel aus diesen Gesprächen. Die sind mir bei einer Lesung immer wichtiger als das Vorlesen. Also ja, also ich hoffe, die Kinder und die Jugendlichen sind dann auch damit zufrieden, wenn ich dann nicht so lange vorlese, aber in der Regel ist das dann doch immer ein sehr lebhaftes Gespräch und das ist für mich schon bereichernd auch. Übrigens sind es nicht nur Fans, es gibt auch Kritiker. Also, und das ist ja auch wichtig.
Das ist Auge in Auge aber auch schöner, finde ich, als so anonym.
Finde ich auch.
Eine kurze und wirklich eine Ja-Nein-Frage zum Ende. Auch dieses Buch endet offen. Wäre eine Fortsetzung denkbar?
Nein.
Gut, dann darf ich das einfach so bewerben, wie es ist, weil es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch und ich habe mich irre gefreut, dass du Zeit und Lust hattest, uns da ein wenig Einblicke zu gewähren in die Entstehung, in deine Arbeitsprozesse, aber eben auch in die Hintergründe des neuen Buchs Heul doch nicht, du lebst ja noch. Es ist am 8. Januar im Oettinger Verlag erschienen, 176 Seiten kosten sie gebunden, 14 Euro, als E-Book knapp 10. Es ist auch schon, das ist ja im Gespräch gerade rausgekommen, als Audio-CD bzw. MP3 zu haben, ist, glaube ich, von der Schauspielerin Jodie Alborn gelesen. Und das Buch war, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, bei den Kollegen von NDR Kultur schon Buch des Monats. Und auch ansonsten erfreut es sich großer Beliebtheit bei allen Rezensenten, auch von mir. Und deswegen sage ich herzlichen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg fürs Buch. Ich hoffe, dass viele Menschen, selbst wenn sie nicht auf den ersten Blick Lust auf das Thema haben, sich die Zeit nehmen, sich doch mal mit dem Buch zu beschäftigen. Man fällt quasi in die Geschichte rein. Es ist lesenswert und eine tolle Geschichte. Danke für dieses Buch und danke fürs Gespräch, liebe Kirsten Beue.
Vielen Dank. Das war jetzt sehr schön für mich.
Das freut mich. Graues Wetter, schwierige Zeiten, aber wenigstens eine kleine Freude gemacht per Radiointerview. Das macht mich ein bisschen stolz. Liebe Grüße nach Hamburg.
Danke. Tschüss.